Ich weiß nicht, wo du gerade bist, in Südtirol oder vielleicht ganz irgendwo anders, doch ich weiß, dass die Geschichten immer zum richtigen Zeitpunkt zu den richtigen Menschen kommen. Wie schön, dass du hier bist bei Wenn das Leben spricht und wir beginnen zuzuhören. Ich habe heute eine ganz besondere Gästin wieder hier live bei mir in Feldturns, die ich mittlerweile schon einige Jahre kenne, die, ich würde sagen, fast denselben Beruf wie ich ausübt und eine ganz fleißige Schülerin war, mittlerweile ein wunderbares Channel-Medium ist und die uns heute ihre Geschichte erzählt. Wo uns die Geschichte hinführt, wissen wir noch nicht, doch seid gespannt und bleibt dran. Herzlich willkommen, liebe Maria, und schön, dass du hier bei uns bist.
Ja, hallo, liebe Miriam, und danke, dass ich hier sein darf, in deinem wunderschönen Podcast-Studio. Also ich fühle mich sehr wohl. Also ich freue mich jetzt auf das Gespräch und ja, wo uns die Reise hinführt.
Ja, wie schön. Wir kennen es ja, uns führen zu lassen und deshalb lassen wir uns hier auch führen. Und ich würde einfach dir die Frage stellen, wie war deine Kindheit? Wie und wo bist du aufgewachsen? Nimm uns ein bisschen mit in deine Geschichte und in deine Welt.
Ja, ich bin als letztes von 6 Kindern auf einem Bauernhof aufgewachsen. Wahrscheinlich wohl kein Wunschkind mehr, aber ich wollte leben. Also meine Mutter hat mir erzählt, dass sie im dritten Monat Blutungen hatte und hat schon geglaubt, sie hat mich verloren. Also aber nicht. Im 9. Monat, 2 Wochen vor dem Geburtstermin, ist sie auf die Platten gefallen, hat mich nicht mehr gespürt und 5 Tage danach durfte ich das Licht der Welt erblicken. Meine Kindheit war sehr schön, also es war immer viel zu tun, immer Action und ich hatte mit meinen Geschwistern also sehr viel Streit, aber auch sehr viele schöne Erfahrungen. Wir wurden mit Liebe beschenkt und auf einem Bauernhof gab es immer viel zu tun. Aber das war eigentlich im Nachhinein eine sehr schöne Arbeit. Ich war sehr mit den Kühen, mit den Tieren generell. Die Namen der Kühe kannte ich alle. Und ich war im Wald auch immer, Pilze sammeln. Und dann ging ich zur Schule. Und ja, das war so meine Kindheit.
Das heißt, du hattest einen Lebenswillen. Du wolltest erfahren, wahrscheinlich ist, wie es ist, die Kleine zu sein in einer Großfamilie. 6 Geschwister oder 6 Kinder ist schon eine Großfamilie. Auf einem Bauernhof, wo einerseits die Freiheit wahrscheinlich auch da ist, oder? Und gleichzeitig jedoch auch wahrscheinlich nicht so viel Zeit immer auch gewesen ist für, weiß ich nicht, emotionale Momente? Oder wie hast du das erlebt?
Ja, wie habe ich es erlebt? Gute Frage. Meine Mutter ist ein sehr feinfühliger Mensch und ich habe es, glaube ich, auch ein bisschen übernommen. Es war, sagen wir so, ich wurde geprägt, nicht alles an mich ranzulassen. Also die Geschwister haben mich schon gelehrt, also nicht alles wirken zu lassen. Und deswegen bin ich auch heute vielleicht, dass nicht alles an mich rankommt und sie waren gute Meister für mich.
Schön, wie du das so beschreibst. Das heißt, du hast dir, also manche würden vielleicht sagen, ein Schutzschild aufgebaut, doch ich würde es vielleicht nochmal anders bezeichnen. Du hast einfach dir eine gute Resilienz aufgebaut und wahrscheinlich gut abwägen können, was lasse ich jetzt an mich ran und was ist vielleicht sinnvoller, einfach mit Abstand dort stehen zu lassen, wo es ausgesprochen wurde.
Ja, ich denke, da hast du recht. Resilienz beschreibt es sehr gut, muss ich sagen.
Und das heißt, du hast vielleicht die Fähigkeit oder diese Empathie, diese Feinfühligkeit von deiner Mutter ein bisschen mitgenommen?
Mhm. Ja, meine Mutter spürte sehr viel und durfte das, hat auch sehr viel mitgemacht. Im Nachhinein erkenne ich alles, welche Geschichten sie getragen hat. Und muss ganz ehrlich sagen, sie konnte gewisse Dinge nicht zulassen, weil sonst wäre sie daran zerbrochen.
Also das heißt, das Verständnis und vielleicht auch diesen übergeordneten Blick, der hat dich auch dahin geleitet, die Geschichte oder eigentlich auf die Herangehensweise oder Verhaltensmuster deiner Mutter zu erkennen und sie auch zu deuten, dass es für dich dann auch in den Frieden kam?
Mhm. Das war so, glaube ich, als ich selbst Mutter wurde, hat man angefangen, wirklich die Geschichten zu verstehen. die dahinter sind.
Du bist ja selbst Mutter auch von 4 Kindern, eine großartige Mutter und natürlich auch ganz großartige Kinder. Vielleicht magst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen.
Ja, wo ich jetzt wohne, also ich bin verheiratet und wieder ein Bauernhof, wieder in der Weite, also wieder in der Natur. Wir sind selbstständig, also Vollerwerbsbauern, also wirklich von zu Hause aus dürfen wir alles arbeiten, sei es mit Ferienwohnung, auch mit Milchviehhaltung und haben zusammen 4 Kinder. War auch nicht immer ganz einfach mit den Kindern, also der zweite hat mich sehr gefordert, also der schlief nicht, der war wach, also der war ständig wach und deswegen glaube ich, bin ich auch auf diesen Weg gekommen, auf diesen Weg der Spiritualität, des Verstehens, des Übergeordneten, dass alles dahinter einen Sinn steckt und wieso gerade Dinge passieren. Und deswegen auch, bin ich auch im Nachhinein dankbar, aber während der Phase war ich schon sehr an meiner Grenze, ja.
Das heißt, er war anders, wie du hast erst eine Tochter, oder, geboren?
Ich habe eine Tochter, Sohn, Tochter, Sohn. Die Tochter war die, die meinen Willen forderte, also die mich forderte, meinen Willen kundzutun. Also ich war sonst immer ruhig, aber die hat so lange getan, bis ich wirklich nicht mehr ruhig war. Und der zweite hat eben gefordert, meine Grenzen zu setzen. Und die dritte und der vierte, die sind dann noch glücklicherweise gekommen, weil da war das komplett, da hat sich das, der Kreis dann komplett angefühlt. Rund.
Ich weiß nicht, wie du es empfindest, doch ich finde es so ein Geschenk, dass wir von beiden Geschlechtern 2 haben dürfen, weil es ist immer wieder so ein schöner Ausgleich. Mhm. Und wir als Mütter sind natürlich mit beiden konfrontiert oder dürfen auch von oder mit beiden mitwachsen.
Und wir erkennen wahrscheinlich auch, weil viele sagen, ja, feine Mädchen und abenteuerlustige Jungs, aber ja. Beide Geschlechter haben die Herausforderungen. Also feine Mädchen, ja. Also ich weiß nicht, wer die hat. Also. Aber ja.
Wer triggert dich mehr, die Jungs oder die Mädchen?
Die Mädchen.
Mich auch. Also die Jungs können bei mir sich ganz viel erlauben. Doch bei den Mädchen, die drücken die Knöpfe anderswo. Und ich glaube, vielleicht erinnern Sie uns auch, dass dieses Klischeehafte, die netten, braven, lieben Mädchen, dass es sie gar nicht gibt. Das war wahrscheinlich eine Erfindung der Gesellschaft, des Angepasstsein oder angepasst werden müssen. Und dass die Jungs ja auch total sensibel sein können, total feinfühlig sein können. Und dass sie vielleicht alles über Bord werfen und sagen, geh weg von diesem klassischen Bilderbuch und erlebe mich.
Ich denke, das ist sicher der Fall. Und ich denke, in der heutigen Zeit haben es die Jungs schwieriger als die Mädchen, weil wenn die Mädchen in Jungsberufe eintreten, dann jubeln sie und feiern sie alle. Hingegen, wenn ein Junge einen typischen Frauenberuf erlernt, dann wird er so schief angeschaut. Und die Jungs haben heute auch keine klassischen Vorbilder mehr. Also denen fehlen ganz viel die Vorbilder und deswegen in der heutigen Zeit haben die Jungs mehr Schwierigkeiten. So nehme ich es wahr.
Ich bin da auch bei dir, weil es wird immer gesagt, die Frauen müssen sich positionieren und die Mädchen. Doch was ist ein Junge oder was ist Männlichkeit? Nach welchen Vorbildern eben können sie sich orientieren? Und dieses, ein Junge darf nicht sensibel sein oder darf nicht weinen oder darf auch nicht Interesse haben, mit Puppen zu spielen oder sonst ist er schon gleich schwul. Also da gibt es ja ganz viele Vorurteile und ich glaube, da dürfen wir einfach auch achtsam sein und das als Eltern unterstützen und sagen, doch, das ist auch okay. Und du hast ja selbst erlebt, dass du Resilienz aufbauen konntest. Resilienz können wir ja nicht aufbauen, wenn wir nicht das Training dafür haben oder die Muster durchbrechen dürfen. Und das können sie ja auch wahrscheinlich durch euch als Eltern.
Ich denke schon, ja.
Ja. Und dein Mann, erzähl uns ein bisschen, wie eure Partnerschaft ist, beziehungsweise wie ihr euch kennengelernt habt und wie ihr dieses Leben, also das heißt, ihr habt ja einen Bauernhof, du lebst deine spirituelle Berufung, wie ihr das miteinander verbinden könnt.
Also ich habe, wir haben uns damals kennengelernt, also ich war 16, er war 18, in einer Disco und haben es kurz probiert, hat aber nicht geklappt, sind uns aber immer wieder über den Weg gelaufen, also wir waren dann eigentlich gute Freunde und er hatte Beziehungen, ich hatte Beziehungen, aber irgendwie war er immer da und ich konnte bei ihm sein, wie ich bin. Und dann bei meiner Arbeit habe ich ihn wieder getroffen und dann irgendwann hat es dann halt gefunkt. Und ja, und dann auf dem Bauernhof, also wirklich, wir sind ausgesiedelt und dann haben wir das Haus dort gebaut und auch die Ferienwohnungen und nach den Kindern hat mir halt etwas gefehlt. Also dann musste ich etwas für mich wieder tun. Also, und dann habe ich halt deine Ausbildung entdeckt, also ganz spontan und zufällig. Ich habe dich nicht gekannt davor. Und habe mit ihm gesprochen und ich weiß noch, wie er gesagt hat, er kann mich nicht aufhalten, es ist meine Entscheidung. Und ja, und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Und ganz lustig war, seine Eltern sind dann nicht auf den Hof gezogen. Und nach dem vierten Kind durften wir die Wohnung hernehmen, die für sie geplant war. Und da blieb ein Raum übrig. Ich wollte ihn den Kindern geben, er hat gesagt, nein. Und dann habe ich gesagt, okay, mein Raum. Und dass das jetzt mein Channel-Raum ist, also das war schon vor 3 Jahre, bevor ich die Ausbildung angefangen habe, schon eigentlich im Universum geschrieben. Also deswegen schön. Ganz lustig eigentlich. Ja, er unterstützt mich voll und ganz. Also er steht hinter mir und glaubt manchmal mehr an mich als ich selbst. Ja, und wir haben eine relativ gute laufende Beziehung, haben aber auch, muss ich sagen, sehr viel daran investiert. Also wir haben Kindermädchen gehabt, dass wir unsere Beziehung stärken können.
Oh, ich finde das erstens mal ein großes Kompliment an euch und ich erlebe es auch so, dass ihr eine sehr stabile Beziehung habt und da auch ein Vorbild seid, weil es gibt nicht mehr so viele Familien, die 4 Kinder haben, die einen gemeinsamen Beruf haben und die immer noch glücklich sind, beziehungsweise vor allem bereit gewesen waren und bereit sind zu investieren. Und da sagst du ganz was Wichtiges, weil ich glaube, dass die Beziehung sowieso ein Invest fürs Leben ist. Und je früher wir damit beginnen, umso schöner haben wir es dann auch, wenn die Kinder größer werden oder vielleicht dann auch vom Hause gehen. Und das fehlt, ich weiß nicht, wie du das erlebst in einem Umfeld, doch ich merke, dass die wenigsten bereit sind, dafür Geld auszugeben. Und sie glauben, das brauche ich nicht. Bei uns ist doch alles gut. Und danach endet es ganz oft in wirklich sehr schlimmen Trennungen mit den Kindern und den finanziellen Ebenen. Und das heißt, ihr habt früh verstanden, oder du vielleicht, warst da vielleicht auch eher die Anführerin,
ja, ich.
Wir müssen investieren, damit wir es fein haben.
Ja, ich weiß selbst nicht. Das war mir immer sehr wichtig und jetzt trägt es die Früchte. Jetzt sehe ich wirklich, wie die Beziehung gut funktioniert, wie wir uns unterstützen. Also wir lassen den Partner sein, wie er ist. Also er gehört mir nicht. Auch ein wichtiger Satz, den ich möchte mitteilen. Und ja, für mich war das sehr wichtig. Und ich bin auch oft, am Anfang dachte ich eben, ich bin sehr egoistisch den Kindern gegenüber, weil andere gesagt haben, nein, seit die Kinder sind, haben wir nichts mehr gemacht. Bis ich dann erkannt habe, wenn es mir gut geht, wenn es uns gut geht, dann geht es den Kindern auch gut. Und das war eigentlich der Schlüsselfaktor, wo ich gesagt habe, okay, dann gehe ich meinen Weg, andere sollen ihren Weg gehen.
Ja, er hat sich bewährt und ich glaube eben, eine gute Basis einer Beziehung ist die beste Voraussetzung für gesundes Erwachsenwerden für die Kinder. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Und durch den Zerfall der Familien, die wir ja haben, sind natürlich ganz viele orientierungslose Kinder auch unterwegs. Und da habt ihr wirklich was ganz, ganz toll gemacht? Und gab es einen Auslöser dafür oder war das einfach so ein Instinkt, wo du sagst, das war mir immer schon wichtig?
Das war eben eher ein Instinkt und auch, dass ich mal wieder wegkomme von zu Hause. Ich hatte alles, ich hatte die Arbeit zu Hause, Haushalt, alles war zu Hause, auch er die Arbeit zu Hause. Und dann war es, außerhalb hatten wir halt anderen Gesprächsstoff. Und deswegen war mir das sehr wichtig, einfach mal raus aus dem Haus.
Schön. Und ich glaube auch so, zu erkennen, da gibt es auch, weil ganz viele nutzen ja vielleicht auch manchmal Ausreden. Ach, die Oma kann nicht, die Kind sonst schon oder dafür reicht das Geld nicht. Die Dinge vielleicht einfach trotzdem zu machen und sich zu engagieren. Ich glaube, du hast gesagt, ein Kindermädchen habt ihr euch angestellt und du hast dafür gesorgt, dass ihr euch nicht verliert, sondern dass das Band stärker wird.
Mhm. Ja, genau. Und die Kindermädchen, die waren, also die hatten sie immer sehr gern. Also eine, das war die Cousine von meinem Mann, also die ist wirklich mit ihnen aufgewachsen, also die haben sie wirklich 7, 8 Jahre gehabt. Also ich habe auch die Ausbildung deswegen gut machen können, weil ich sie hatte. Und die hatten sie narrisch gern. Und auch danach ist sie noch gekommen mit ihnen ein Eis essen. Und auch jetzt, wenn sie sehen, haben sie immer noch eine Freude. Und auch dann die anderen. Also wir haben immer gut gewählt und immer wahrscheinlich auch mein Instinkt. Und die hatten die immer gern. Also die, ja, einfach, die hatten die gerne.
Das heißt, du hast auch ihnen ein Geschenk gemacht. Mhm. Das heißt, der Horizont wurde erweitert oder die Cousine hatte die Möglichkeit gehabt, sie tiefer kennenzulernen. Ich kann mir das so gut vorstellen, wie schön es ist dann, weil ich habe selbst viel gekinst, wenn die Kinder ich heute sehe als Erwachsene, so, da ist so ein Funken da, der kann nicht beschrieben werden, der muss erlebt werden. Und das hast du ermöglicht, wenn ich es von dieser Perspektive betrachte, hast du ihnen wirklich eine weitere Sozialisierung geschenkt, woran sie einfach auch wachsen konnten.
Ja, und da habe ich mich oft geärgert, wenn andere Menschen sagten, generell alles ist, das Kindsen ist zu teuer. Also da habe ich mich oft geärgert, weil ich mir dachte, aber das sind eure Kinder.
Ah, da sind wir wieder gleicher Meinung.
Ja, also das ist ja das Wichtigste. Und wenn es denen gut geht, dann kann es ja auch, dann geht es dir ja auch selbst gut.
Ja, und das ist schon verwundernd, wo wir gelandet sind, nicht? Weil eine Putzfrau bekommt das Doppelte, wenn nicht das Dreifache, als wie ein Kindermädchen. Und ich denke mir, wenn ein Putzwedel wirklich nicht geputzt ist, passiert wirklich nichts. Doch wenn ein Kind irgendwo runterfällt, welche Verantwortung denen auch zugemutet wird und wie wenig das dafür bezahlt wird. Und das ist traurig, dass für die Kinder überall dann gespart wird. Oder vielleicht auch, wie wir es hatten, auch für die eigene Investition in sich selbst. Du hast dich ja auf den Weg gemacht. Mhm. Und du hast früh erkannt, dass es wichtig ist, auch die Beziehung auf den Weg zu bringen oder auf dem Weg zu halten. Und du hast einen Mann, der total hinter dir steht, weil er hat ja deinen Raum, dir schon bevor es überhaupt im Raum war, zugeschrieben, zugesprochen. Er hätte ja auch sagen können, nee, da machen wir was wirtschaftlich. Jetzt trägst du ja dazu auch bei, doch. Er wusste das wahrscheinlich. Doch er hätte auch sagen können, den brauche ich für mich oder den nehmen wir für die Kinder oder als Abstellraum. Er hat dich schon in deiner Leuchtkraft gesehen.
Ja, ich denke schon. Also mein Mann schon.
Er steht hinter dir.
Ja, er steht voll und ganz hinter mir.
Hat dir das geholfen? Ich glaube, es gab vielleicht ja auch Zeiten oder Reaktionen, wie die Menschen dann reagiert haben, wenn ihr alles so im Außen vermeintlich so gut macht. Oder gab es da eine Geschichte oder gab es da eine Erfahrung, die dich prägten oder an denen du vielleicht zu nagen hattest?
Weißt du, Miriam, dass die Menschen dir selbst nichts sagen?
Die anderen?
Ja.
Hast du gehört?
Ja, ich selbst habe eigentlich nichts mitbekommen, was sie über uns sagten. Also auch nicht, was sie über das Channel von mir sagten. Ich weiß nur, dass sie reden, also das weiß ich. Aber mich selbst hat nie niemand gefragt, aber das ist ja logisch. Meinen Mann hat 2-mal jemand gefragt und eine Freundin von mir hat auch 1-mal jemand gefragt, weil die haben es mir mitgeteilt. Aber mich selbst fragen die nicht. Und deswegen ist das, glaube ich, auch bei der Beziehung, es wird nicht gefragt. es wird, dann wird halt gesagt, ja, die haben es fein, die haben es gut und ja, und der ist zu Hause oder der ist ein feiner Mann oder das ist eine feine Frau. Aber effektiv die Investition in die Beziehung oder das sieht dann niemand. Mhm. Aber generell sehen die meisten nur das Obere vom Eisberg. Aber ja, das ist unser Weg und ich bin glücklich und dankbar, diesen so gegangen zu sein. Und jetzt können wir die Früchte ernten.
Genau. Das heißt, ihr habt das ja auch nicht gemacht, um irgendjemand etwas zu beweisen. Doch der Mensch, wie du sagst, er möchte nur die Spitze des Eisbergs, doch wahrscheinlich nicht den Weg auf sich nehmen, weil ich glaube nicht, dass Glück zufällig jemand auswählt oder dass jemand zufällig eine schöne Beziehung hat. Das ist ganz viel Arbeit. Ganz viel Reflexion, ganz viel Miteinander, ganz viel Einfühlungsvermögen. Und deshalb glaube ich, dass Neid in dem Sinn gar nicht existieren bräuchte, weil jeder für sein Glück schmieden könnte oder verantwortlich ist für sich. Und ihr habt da einfach gezeigt, dass Investition das möglich macht, was ihr heute lebt.
Wir bräuchten alle nicht neidisch sein, das stimmt. Also ich habe da aber so eine schöne Geschichte gehört. Fängt mal an, euch selbst zu lieben, weil dann existiert kein Neid mehr, ja. Weil dann wisst ihr, dass ihr selbst alles haben könnt und dem anderen auch alles gönnt. Und deshalb ist halt die Selbstliebe das Wichtigste. Doch die meiste Projektion findet im Außen statt. Und das ist eigentlich das Traurige, weil die wenigsten bereit sind, nach innen zu blicken. Und deshalb ist auch der ganze Neid und die Unfrieden. Weil, wie bereits, wenn ich mit dem Nachbarn Frieden halte und mit mir selbst Frieden halte, dann haben wir mit der Zeit Frieden auf der Welt.
Und auch wenn der andere keinen Frieden möchte, kann ich trotzdem in der Haltung des Friedens bleiben.
Das hatten wir mal, diese Geschichte. Mhm. Also wir haben einen Brief erhalten und habe ich gesagt, das ist es nicht wert, ja. Unsere Energie da einzuladen oder unsere Energie dorthin zu senden. Und dann haben wir nicht zurückgeantwortet und haben uns einfach darauf belassen. Ja.
Das heißt, es ist immer wieder eine Entscheidung, oder? Ob wir einsteigen in dieses Feld, ob wir gleichgesinnt sind oder ob wir für uns einstehen und sagen, nein, meine Werte oder meine Regeln oder meine Ausrichtung geht in eine andere Richtung.
Ich suche meist den Weg des geringeren Widerstandes. Also wenn jemand im Unrecht, wie auch immer ist, kann ich ja nicht sagen, ob er im Unrecht ist. Halt, wenn etwas passiert, was mir nicht zuspricht, aber dann überlege ich, ist es meine Energie? Will ich da meine ganze Energie reinsetzen oder lasse ich es? Lasse ich ihm den Frieden, lasse ich ihn gewinnen? Und weil ich ja den Weg des geringsten Widerstandes wähle, meistens zumindest, ja, bin ich halt eher im Frieden, ja, für mich.
Für dich, weil viele wählen ja auch den Weg des geringsten Widerstands, sind jedoch nicht in Frieden, weil sie manchmal einfach auch nicht die Schule hatten, wie du sie hattest. Das heißt, du weißt, was es bedeutet, dich durchzusetzen, dich zu positionieren, deine Bedürfnisse gestillt zu bekommen. Du warst ja die Jüngste, wie du gesagt hast, und du hast Resilienz schulen können und ich glaube, deshalb wirkt das bei dir anders als wahrscheinlich bei anderen. Weil ich glaube schon, wo es hinzuschauen gilt, schaust du hin.
Ich schaue hin, ja. Natürlich, aber ich habe, wie schon bereits erwähnt, ich habe Resilienz auch gelernt. Ich habe meinen Vater relativ früh verloren. Ja. Und generell schaue ich immer hin, wo die Geschichte hinführt. Ich betrachte auch die Geschichte des anderen, wieso jemand so handelt, ohne Wertung. Und erkenne dann seinen Grund oder seinen Weg. Und deswegen wird man auch sehr demütig den anderen gegenüber. Was nicht heißt, dass ich alle mag, aber ich respektiere jeden Einzelnen. Das ist für mich wichtig. Habe ich auch meinen Kindern mitgegeben. Mögen braucht ihr nicht alle. Das gelingt euch auch nicht.
Geht auch nicht.
Aber Respekt verlange ich. Und das, mit dem fahren wir recht gut.
Ja, die Werte, die du einfach dadurch auch vermittelst. Und wie war das, oder wie alt warst du, als dein Vater verstorben ist?
Ich war in der Matura-Klasse. Unerwartet. Also 2 Jahre zuvor starb der Vater meiner damaligen besten Freundin. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das würde ich nicht schaffen. Aber wenn man da drinnen ist, dann muss man wieder raus. Mhm. Und ja, und so war ein Weg, also nicht ein leichter.
Ist er plötzlich verstorben?
Ja, Herzinfarkt.
Herzinfarkt. Also von heute auf morgen
war er weg. Von jetzt auf gleich. Also er hat noch die Jause, also die Nein, das sagt man bei uns, gegessen. Und dann ist er mit der Milch gefahren. Und als er kam, ja, war er blau und dann ist er gestorben. Mhm. Und ja, ich muss sagen, dieser Weg war nicht leicht, aber er hat mir persönlich wieder die Freude am Leben zurückgebracht.
Erzähl uns ein bisschen, wie hat er das gemacht?
Also ich war ja danach, nach der Matura, also ging ich zur Arbeit und hatte ziemlich viele weniger schöne Momente. Also dass der Tag, also ich war nicht so optimistisch und glücklich, wie ich jetzt bin.
Also du kennst dich auch von der anderen Seite,
ja, eher pessimistisch. Ja, sehr pessimistisch. Mhm. Und ich muss sagen, bei meiner zweiten Arbeitsstelle hat mich der Chef einmal rausgeholt und mit mir gesprochen. Also er hat gesprochen, ich habe zugehört. Und ich muss sagen, es war ein Gespräch. Es war, am Anfang hat es mich eigentlich verletzt. Aber es hat mir wieder gezeigt, was es heißt zu leben.
Was hat er gesagt denn damals?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur mal das Gefühl. Ich weiß nur mal das Gefühl, dass ich dachte, der kann mich mal, ich kündige.
Wo hast du da gearbeitet?
Beim Bikecher Grönland.
Okay.
Ich bin jetzt froh über ihn. Also ich bin ihm sehr dankbar. Also er hat keine leichte Geschichte in seinem Leben. Aber ich bin ihm sehr dankbar für diese Chance, weil am nächsten Tag war, als ob mein Schalter umgekippt wäre. Also ich hatte wieder Freude am Leben, ich hatte wieder Freude an der Arbeit. Es war komplett um 180 Grad am nächsten Tag.
Interessant.
Ja, das war sehr interessant. Und danach habe ich mich wieder mehr und mehr gefangen, also mehr und mehr Freude am Leben gehabt. Ich habe mehr erkannt, wann ich etwas tun muss, wann ich wieder kippe, was ich benötige. Und ja, also so ging es wieder. Also es gibt Einschnitte im Leben, die verändern dein Wesen und es gibt andere Einschnitte im Leben, die verändern deinen Weg wieder.
Ja, und das verbindest du mit deinem Vater?
Ja und nein. Also ich muss sagen, mein Vater hat mich damals, also mich fasziniert der Tod. Also das ist es, was mich seit jeher fasziniert. Ich durfte immer mit ihm, er war Vorbeter, also ich durfte immer mitgehen zu den Verstorbenen bereits.
Ja.
Und da war halt schon diese Geschichte, da hat man sich da vorgestellt, das Kind, wie die da raufgehen und alles. Also der Tod fasziniert mich seit jeher. Und etwas, was ich noch sagen muss, ich hatte nie Angst, dass es ihm nicht gut gehen würde. Mhm. Ich habe erst jetzt Menschen kennengelernt, die zweifeln daran, ob es ihnen nach dem Tod gut geht.
Und für dich war das immer ganz klar?
Ja.
Es gibt gar nichts anderes
Nein, es gibt nichts anderes. Und deswegen bin ich jetzt wieder, dass es das andere geben kann. Dieser Zweifel habe ich jetzt mitbekommen.
Das heißt, du wusstest deinen Vater gut aufgehoben. Mhm. Und ich glaube, das hat dir wahrscheinlich durch diese Trauerphase geholfen.
Mhm. Und dass wir eine gute Familienbasis hatten.
Wie ging es deiner Mutter?
Meine Mutter ist sehr stark. Ja, die hat viele Verluste miterleben. Ja.
Weißt du, wie sie über den Tod denkt? Hat sie auch diese Zuversicht oder dieses Urvertrauen, dass es danach einfach nur schön ist?
Meine Mutter hat ein großes Vertrauen an Gott, hat ein großes Vertrauen ins Leben und das hat sie mir auch mitgegeben oder uns mitgegeben und ja, sie hat generell ein gutes Vertrauen, auch nach dem Tod, dass es etwas gibt.
Was hält sie von deinem Channelings? Oder weiß sie davon? Meine Vision ist, dass dieser Podcast zu einer Stimme wird, die man im deutschsprachigen Raum kennt. Eine Stimme, die Menschen daran erinnert, dass jede Geschichte hörenswert ist. Dass wir nicht Opfer, sondern Schöpfer unserer Geschichten sind. Dass wir entscheiden können, wie wir die nächsten Seiten unseres Lebens schreiben. Dieser Podcast ist hier, um Geschichten zu transformieren und in ihrer geheilten Form weiterzuschreiben, damit wir bewusster, friedlicher und menschlicher miteinander leben. Hilf auch du mir, diese Vision in die Welt zu tragen, indem du meinen Podcast abonnierst, likest, ihn mit Freude teilst. Denn ich bin ganz fest davon überzeugt, weil jedes Herz eine Geschichte der Liebe verdient hat. Das ist meine Vision. Danke, dass du da bist.
Ja, sie weiß, dass ich channele. Sie weiß nicht genau, was ich tue, aber manches Mal habe ich schon gefragt, ob ich etwas tun kann oder tun soll. Und sie war immer sofort, hat sie ja gesagt.
Oh, das ist schön, das ist auch eine Art Liebesbeweis. Ich vertraue dir, auch wenn ich nicht weiß, was du machst. Ich weiß, dass es gut für mich ist.
Ja, das stimmt.
Deine Mutter ist ja auch, glaube ich, wenn mich erinnere, über 80.
Ja, 82 ja. Und ist auch jetzt leicht dement. Aber ich muss sagen, ich bin nicht so viel bei ihr und deswegen kann ich nicht so viel sagen. Aber die Stunden, die ich bei ihr bin, genieße ich anders, weil ich wieder erkenne, wie sie anders werden. Also dieses Zurückziehen vom Leben, sich auf den Tod vorbereiten, also auch ein Geschenk.
Das heißt, du hast einmal erlebt, dass der Papa nicht mal Tschüss sagen konnte und weg war. Und jetzt erlebst du diesen langsamen weiblichen Übergang, der einfach so Schritt für Schritt, wo du merkst, sie baut ab, körperlich, auch geistig, mental. Und du kannst dich auch vorbereiten, dieses Mal anders wie bei deinem Vater.
Ja, und zu Beginn wusste ich nicht, was mir besser gefällt.
Was also, würde dir besser gefallen, wenn du wählen dürftest, wie du gehst?
Für mich, also so wie mein Vater. Also wirklich, damals hat es immer geheißen, so wie man lebt, stirbt man. Sich verabschieden, weil als mein Vater starb, waren wir alle zu Hause, alle Kinder. Er durfte dort sterben, wo er immer war. Also etwas Schöneres, glaube ich, kann man sich nicht wünschen.
Ich glaube das auch. Du lebst so, wie du, also du stirbst, wie du lebst und dass wir schon was dazu beitragen können. Und dass der Weg sowieso immer der richtige ist. Doch du wirst eher das bevorzugen.
Ich würde das bevorzugen, ja.
Ist das heute auch noch so, dass du so ganz gelassen mit dem Tod umgehst und auch wenn es vielleicht jetzt Kinder betrifft oder engere Freunde oder Familienmitglieder?
Ich muss ganz ehrlich sagen, war bis jetzt nicht der Fall. Also mein Vater und danach die ganzen Onkels und Tanten. Aber so bis jetzt habe ich andere Näherliegende nicht mehr erlebt. Bin ich dankbar, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sehr dankbar. Wie ich umgehen werde, ich glaube, das kann man nicht beschreiben. Da kann man nicht sagen, ja, so und so. Das hängt nach situationsbedingt ab.
Das auf jeden Fall. Doch ich glaube, dass die Grundeinstellung schon hilft, so dass du sagst, ich weiß, dass es den Toten, den Verstorbenen, ja auch jetzt durch deine Arbeit, dass es ihnen gut geht und dass auch wenn ich dann traurig und entsetzt sein werde oder könnte, ich diesen Weg wahrscheinlich dennoch wiederfinden kann.
Ja, ich muss sagen, ich durfte bereits für Verstorbene channeln und diese Liebe, die ich dort gespürt habe, ich glaube, du weißt, Liebende, das kann man nicht beschreiben. Also, wenn man weiß, dass man danach in dieses Feld der Liebe gibt, die man nicht beschreiben kann, dann kann man nicht anderes sagen, dann ist es einfach schön.
Und ich glaube auch, dass es ein riesengroßer Loslassprozess ist. Und ich sage immer, die sind uns alle schon vorausgegangen, die haben es geschafft. Und steht das hier noch bevor, dieser große Übergang. Und ich glaube, das Leben kann auch manchmal hart sein hier. Es kann auch manchmal ungerecht wirken oder vieles uns abverlangen. Und wenn wir danach diesen Frieden spüren, und wir haben ja das Privileg durch unsere Arbeit, dass wir das wirklich wahrnehmen und erleben dürfen, dass wir dann wissen, es ist auch gut zu gehen. Oder es ist auch in der Ordnung, weiterzuziehen. Und es ist nicht, dass die Hölle uns erwartet oder dass uns das Furchtbare erwartet, sondern dass es selig ist.
Mit dem Tod verbinde ich, weil du gesagt hast, die Hölle, wir begegnen uns ja wieder selbst, glaube ich. Und wenn man im Leben relativ für sich selbst, für das eigene Gewissen so gelebt hat, dann wird man nicht der Hölle begegnen. Wenn man aber gegen seine Bestimmung lebt, gegen seine Gewissen, dann glaube ich, wird man für einen Moment dieser Hölle begegnen werden. Und ja, das ist für mich dieses Bild. Und ja, wie meine Tochter einmal so schön zu meinem Mann sagte, das musst du mit deinem Gewissen ausmachen. Und ja, das stimmt. Also es ist unser Gewissen.
Nur, und es gibt auch nur eines und das gehört uns. Und ich glaube auch, dass die Hölle das Sinnbild ist. Doch ich glaube, dass ganz viele Menschen schon auf der Erde die Hölle erleben. Und ich glaube, je mehr wir ablehnen, je mehr wir gegen uns selbst gehen, umso höllenähnlicher wird wahrscheinlich das eigene Leben und eben dieses Bedauern. Ich glaube, das ist auch etwas, was beim Ableben wahrscheinlich noch oder vor allem am Sterbebett noch mal kommt und zu wissen, ich bekomme dieses nie wieder zurück. Deshalb denke ich mir auch bei den Kindern oder bei allen, dass die Zeit so wertvoll ist und so kostbar ist und dass wir jetzt tun dürfen, dass wir jetzt erleben dürfen, dass wir jetzt genießen dürfen, um, wie du sagst, danach am Ende des Lebens selig und wahrscheinlich auch gelassen mit gutem Gewissen sich in das Spiegelbild des eigenen Lichtes sehen zu können.
Sehr schön gesagt.
Oder den Schatten.
Ja, und deswegen nicht das Leben der anderen leben, sondern das eigene Leben. Und anschauen, was möchte ich, wo will ich hin? Mein Satz ist immer, was will ich am Ende im Sterbebett sagen können? Will ich das getan haben, wenn es so Zweifel sind, weil man das nicht tut? Oder will ich sagen, nein, nein, die anderen sagen, das darf ich nicht tun, deswegen tue ich es nicht. Ja. Also da darf ich für mich selbst bestimmen.
Ja. Genau, es gibt ja auch diese Sprüche oder diese Fragen, was soll auf deinem Grabstein stehen und so weiter. Doch ich glaube, es geht um den eigenen Weg und wir haben ja eh nur einen Weg. Doch wenn wir uns immer auf den Wegen der anderen aufhalten, wird unser Weg irgendwann ohne uns zu Ende gehen. Und ich glaube, das ist schmerzhaft. Und dass wir ewig Zeit hätten, das hat dein Vater ja dir auch gezeigt oder sein Ableben, dass es von heute auf morgen fertig sein kann. Oder von einem Moment, von einem Wimpernschlag zum nächsten und dass wir nicht immer ewig Zeit haben, wie wir vielleicht auch glauben.
Und auch den Tod nicht von den Kindern fernhalten wollen. Also auch die Kinder können sterben.
Auf jeden Fall.
Und dies ihnen auch bewusst machen. Oder ich als Mama kann sterben und du findest den Weg und du weißt, wie es weitergeht. Also das ihnen immer wieder mitgeben. Ja. Also nicht sagen, wir sind unsterblich und uns passiert nichts.
Das ist ein Druckschluss. Schon, genau. Mhm. Tabuisieren. Ich glaube, da sind wir auch in der Gesellschaft sehr fortgeschritten. Oder Kinder zu wahren, dass sie nicht an die Beerdigungen gehen, der eigenen Großeltern gehen dürfen, weil die Eltern glauben, dafür sind sie noch zu klein. Mhm. Doch die Kinder haben einen wunderbaren Zugang dazu. Und ich auch, glaube ich, ernst zu nehmen, wenn sie Angst davor haben. Weil in diese Phase kommen sie auch mal, wo es für sie so wirklich, wo sie merken, boah, es ist real, auch ich könnte sterben, weil vielleicht ein Schulfreund stirbt oder sie es irgendwo gelesen haben. Mittlerweile mit den ganzen Social Media sind sie ja mehr informiert als ich von den ganzen Dingen, die passieren. Und ich glaube auch, den Raum zu geben.
Ja, generell Raum zu nehmen, auch wenn eine Freundin erkrankt, an Magersucht oder so. Da ist eine Freundin auch von meiner Tochter erkrankt und die ist halt von Deutschland und dann sagte sie, sie ist im Krankenhaus wegen der Magersucht. Dann habe ich gefragt, wie geht's dir eigentlich? Dann sagt sie, ja, ganz gut, ihr geht's ja gut jetzt. Sie fühlt sich ja gut. Und ja, also.
Nachfragen, ihnen Raum zu geben. Du darfst darüber sprechen und auch wenn du sagst, es geht mir gut, ist es gut. Nicht, ach, das kann doch nicht sein und dir kann es doch nicht gut sein. Doch, ich akzeptiere, dass es dir gut geht und du weißt, dass du kommen darfst, wenn es sich verändert. Ich finde das ganz wichtig, weil wir sind hier in der Dualität und wenn wir geboren werden, wissen wir, dass wir auch sterben werden. Wann steht für mich schon festgeschrieben oder glaube ich, dass unser Flugticket zurück schon da ist? Doch die Art, wie wir leben, ist so wichtig und entscheidend. Für die Menschen, die nach uns kommen wir gehen ja auch wiederum voraus.
Ja, eigentlich ein schönes Bild, wie alles wieder weiterläuft. Ja. Alles so, die Großeltern werden älter, wir werden älter, ja. Die Kinder werden älter, die werden Kinder bekommen. Und ja, so der Kreislauf des Lebens. Ja. Und ja, schön eigentlich.
Ich finde auch, und ich glaube, es muss gar nicht um die Unsterblichkeit gehen. Mhm. Ich denke mir, boah, so 100, 200, 300 Jahre hier zu sein, weiß ich nicht, ob wir das wirklich wollen oder ob es irgendwann auch okay ist. Der Körper hilft uns ja. Der Körper, indem er zerbrechlicher wird, indem er müde wird, er hilft uns ja auch zu gehen. Und natürlich, das wissen wir beide, auf einer übergeordneten Ebene ist es dann dennoch alles in der Ordnung und hat seine Richtigkeit. Und ich glaube, das braucht auch der Mensch, dass er weiß, es ist okay auf einer Ebene, die der Verstand wahrscheinlich nicht fassen kann. Mhm.
Dafür hilft der Glaube.
Ja. Ja. Glaubst du, dass es wichtig ist, an was wir glauben oder dass wir einfach an etwas glauben, was uns hilft?
Ich bin überzeugt, dass einfach der Glaube an etwas hilft. Also, weil jeder hat einen anderen Zugang, jeder hat eine andere Glaubensweise. Aber ich denke, so Atheisten werden früher oder später auch zu einem Glauben finden. Ja. Also Glauben, früher oder später wird jeder an etwas. An was ist dann ja egal, weil alles Energie ist.
Ja.
Und deswegen, ja.
Ja, das hast du schön gesagt, weil ich habe erst neulich einen Podcast gehört, da ist der Atheist und sagte, ich wünschte mir manchmal, dass ich an etwas glauben könnte. Ich bewundere Menschen, die so an das Leben nach dem Tod glauben, an das Karma glauben. Und ich glaube auch, dass irgendwann der Punkt kommt, wo wir uns an etwas festhalten oder orientieren möchten, weil es beruhigt ja. Ob ich jetzt glaube, dass Bäume mir Kraft geben oder ob ich glaube, dass Tomaten mir das Sehen lehren, ist egal. Ich glaube, es geht, wie du sagst, wirklich darum, an etwas oder sich über etwas orientieren zu können.
Und wenn es an das eigene Ich ist, der Glaube an das eigene.
Ja, das wäre sowieso, ich glaube, wer das schafft, der hat schon ganz tief Glauben verankert.
Mein Mann und ich sind ganz anders. Also.
Ihr ergänzt euch gut, ja, auch vom Charakter.
Ja, er glaubt nicht an sich selbst und ich glaube an das Göttliche. Also deswegen weiß ich schon ein bisschen diese Gegensätze und kann mit denen wirken und arbeiten, ja.
Glaubst du auch an dich selbst?
Immer mehr, ja. Mhm.
Doch er glaubt an dich.
Ja.
Stellvertretend für sich selbst. Du hast gesagt,
er glaubt nicht an sich. Ah. Er glaubt an sich selbst.
Ah, okay.
Er glaubt an das eigene Ich.
Und du an das Göttliche. Mhm. Jetzt verstehe ich. Okay, okay.
Er glaubt an sich selbst.
Das ist schön. Mhm. Und glaubst du, dass er nur dass er an sich selbst glaubt, hat er auch so fest an dich glauben können?
Ja, sicher.
Weil sonst ist es ja nicht echt, oder? Wie soll ich an jemanden glauben können, wenn ich selbst nicht an mich glaube?
Ja, deswegen ist es ja auch mit der Liebe. Es hängt immer mit dir selbst zusammen.
Immer.
Immer, alles. Also im Außen zeigt es sich dir dann die Welt so, wie du im Innen bist.
Ja. Mhm. Und das ist mit dem Spiegeln gemeint, weil ich habe mir manchmal gedacht, das passt für mich nicht. Irgendwie sagen sie ja, wenn jemand wütend ist, dann musst du auch wütend sein. Dann dachte ich mir, nee, ich bin aber nicht wütend. Bis ich irgendwann erkannt habe, da geht es ja um ganz andere Ebenen. Und neulich hat die geistige Welt gesagt, alles spiegelt uns. Die Lampe, die du zu Hause hast, der Kühlschrank. Und das ist, habe ich verstanden, das Innen wie im Außen. Das heißt, wie ich in meiner Innenwelt mich eingerichtet habe. Mhm. Wenn synchronisiert, werde ich das im Außen auch haben und dann ist es Harmonie. Mhm. Sonst ist Disharmonie. Und deshalb rasten wir ja dann manchmal aus, weil etwas nicht mit unserer Innenwelt übereinstimmt. Ja.
Mhm. Schön, schön formuliert. Schöner Satz, ja.
Das heißt, du hast im Grunde genommen eine ganz starke oder ein starkes Fundament in eurer Beziehung. Ganz klare Werte, die du vermittelst als Mutter. Ich glaube, da bist du ganz klar. Mhm. Und du stehst mittlerweile auch zu deiner Berufung.
Ja, also stehen tue ich schon länger dazu.
Ja.
Also, aber jetzt verwebe ich es doch mit der mit der Arbeit mit den Ferienwohnungen. Also das, jetzt freue ich mich wirklich total. Also jetzt gibt es, also mich gibt es nur, also die Maria, die alles zusammen. Also ich bin nicht die, das Channel-Medium oder die Mutter, ich bin alles zusammen. Aber jetzt haben wir eine neue Internetseite und da ist wirklich auch ein Unterbegriff mit meiner Tätigkeit und das freue ich mich, weil dann wissen auch die Gäste schon, wer ich bin und die wissen es da, aber die lesen wirklich genau.
Wahrscheinlich die Deutschen auch sehr, oder?
Ja.
Denke ich mir.
Ja.
Das heißt, ich könnte es dann anders formulieren, du zeigst dich jetzt ganz.
Ich zeige mich jetzt ganz, voll und ganz, so wie ich bin, ja.
Wie ist das Gefühl?
Schön, also es hat etwas gemacht, also ich bin jetzt präsenter, also größer. Ich fühle mich jetzt wirklich präsenter, dichter. Also davor war es immer so verschwommen und jetzt bin ich wirklich, so wenn ich mir ein Bild von mir beschreiben kann, so richtig dicht und in der Materie da mit meiner Berufung, ja.
Schön. Was würdest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen empfehlen oder einen Tipp mitgeben, dass sie auch sich oder zu dem stehen oder sich zeigen, wer sie wirklich sind oder mit welchen Glauben oder welchen Fähigkeiten sie auch durchs Leben gehen möchten?
Also ich habe angefangen mit dem Spiegelbild, mich ständig im Spiegelbild anzublicken und zu mich selbst zu loben, zu sagen, dass ich schön bin, dass also ich habe es wie du angesprochen, das Spiegelbild. Mhm. Und das hat mir sehr weitergeholfen. Und ja, also die eigenen Talente wirklich als das anzuerkennen, was sie sind. Und jeder Mensch bringt etwas anderes mit, glücklicherweise, weil sonst wäre es ja langweilig. Und einfach den eigenen Wert erkennen. Einfach ohne einen selbst wäre das Leben vieler anderer langweilig, traurig und einfach erkennen, dass man das Leben anderer erhält. Ich glaube, das ist etwas Schönes, wenn man sieht, wenn ich nicht da wäre, dann wäre das Leben für die ja leer. Die würden trauern für mich. Die würden ja weinen um mich. Und das gibt ja einem ganz viel Bewusstsein wieder, dass es mich ja braucht.
Mhm. Und zwar auch lebendig, weil wahrscheinlich gibt es viele, die zwar da sind, doch nicht präsent da sind und der Platz schon leer ist, obwohl sie physisch ja noch da sind.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war lange Zeit, als ich mich angefangen habe mit der Spiritualität beschäftigen, wo es immer heißt, du bist ein göttliches Wesen, du bist nicht deine Wut, du bist nicht... Dann habe ich irgendwann erkannt, ich lebe am Leben vorbei.
Ja.
Und jetzt bin ich so glücklich und dankbar, dass ich alle diese Gefühle, auch die Wut, leben kann, auch fühlen kann bis in die Fingerspitzen.
Und, ja.
Und ich glaube, das ist das, das Leben. Und ein Channeling hat mal war, so wie der Maler die Grundfarben zusammenmischt, um eine wundervolle Farbkomposition zu malen, kannst du deine Grundgefühle zusammenmischen, um eine wundervolle Gefühlsexplosion, Komposition zu erleben.
Ach, schönes Bild.
Ja, das ist das Bild hat mich geprägt und ich bin einfach glücklich, diese Gefühle alle wieder leben zu können und zu dürfen und anzunehmen. Und wenn ich wütend bin, dann bin ich mal wütend und für einen kurzen Moment und wie die Natur mit dem Sturm alles reinigt, reinigt der Sturm, die Wut bei mir auch mal alles durch, weil danach geht es einem wieder besser.
Auf jeden Fall und es kommt am richtigen Ort an. Und das heißt im Grunde genommen, dass alles andere ist ja nicht spirituell. Nicht, wenn ich nur sage, ich darf nur Licht oder Liebe sein, klammere ich das Leben aus.
Zu mir hat eine Mentorin gesagt, alles, und ich glaube, du hast das auch mal gesagt, alles, was du immer noch sagst, von der Liebe predigst oder von dem Licht predigst, dann hast du es nicht in dir.
Ja.
Weil wenn du es in dir verinnerlicht hast, wenn du es in dir verkörpert hast, dann brauchst du das nicht mehr zu erwähnen, weil dann lebst du es. Dann lebst du es voll und ganz und strahlst es aus.
Das sage ich auch immer, weil alles, worüber wir reden, ist immer noch unser Thema. Ist noch nicht verkörpert, weil sobald wir es verkörpert haben, müssen wir nicht mehr darüber reden. Außer wir sind jetzt in einem Austausch und bekommen Fragen gestellt. Doch die Palette des Lebens ist alles. alles ist Leben und alles ist Ausdruck des Lebens. Und ich glaube, das ist tief gelebte Spiritualität.
Ja, Spiritualität hat für mich einen Nachgeschmack. Also ich glaube, du auch. Ja. Dieses Spiritualität-Wort, ja, es ist, wenn jemand zu mir sagt, ja, du bist spirituell, dann sage ich, nein.
Ich bin Maria.
Ja,
oder genau. Ganz Maria. Mhm. Ja, ich mag das auch nicht mehr. Und ich mag schon auch nicht mehr Authentizität, weil das ist das nächste Wort, das überall verbreitet ist. Ich glaube, es geht einfach echt und treu, sich selbst gegenüber durchs Leben zu gehen und radikal ehrlich mit sich zu sein, sich selbst aufzuhören, zu betrügen, Ausreden zu finden und nicht glauben, wir müssen etwas sein, damit wir geliebt werden, sondern, wie du sagst, mit dem Spiegelbild in Resonanz zu gehen, einmal mit dem Gesicht anzufangen und dann irgendwann mit dem ganzen Körper und zu sagen, ja, das bin ich. Und ich muss nicht perfekt sein, sondern ich darf ich sein, weil im Ich bin ich sowieso perfekt.
Ja, im Ich bin ich perfekt, aber dieses Perfekt hat auch, das setzt vieles unter Druck. Also wenn ich nicht mehr sage, ich bin nicht perfekt, also ich muss auch nicht perfekt sein, weil mich zum Beispiel mein Partner liebt dich eben genau deshalb, weil ich so bin, wie ich bin und nicht, weil ich die andere verkörpern möchte. Und das nimmt uns eigentlich, gibt uns dann die Leichtigkeit zurück, nicht perfekt sein zu müssen.
Genau, doch in Ordnung sein zu müssen. Außer wir haben perfekt neutral abgespeichert, dann ist's. In der Natur ist auch nichts perfekt. Also wenn wir da rausschauen, ist kein Ast gleich wie der andere. Und dennoch ist synchron eine Einheit. Es könnte nicht besser sein. Es könnte gar nicht synchroner oder perfekter in sich sein. Und du hast was Schönes gesagt, mein Mann liebt mich genauso, wie ich bin. Und manchmal ist es so, das kenne ich ja von mir, dass ich mich aber nicht so genau liebe, wie ich mich möchte oder wie ich glaube, wie ich sein müsste. Doch das zu erfahren, dass du geliebt und begehrt wirst, das ist schon ein ganz großes Geschenk. Mhm. Das hat nicht jede Frau.
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und deswegen tue ich mich manchmal auch schwer, dieses Glück oder auch für mich Erfolg, weil ich das ist für mich Erfolg,
ja.
Und anzunehmen, weil ich weiß, dass es nicht alle so haben. Aber dann denke ich mir wieder, aber ich habe es mir selbst, das ist mein Weg und jeder darf seinen Weg selbst gehen. Und da tue ich mich noch, da muss ich noch immer wieder schauen, mir selbst das Glück zu gönnen, das ich habe, mich selbst so anzunehmen und dass ich das habe, also weil ich ja weiß, dass es nicht alle haben.
Doch, du hast was nicht so ausgesprochen oder vielleicht liege ich auch nicht ganz richtig. Doch, du darfst dir immer wieder bewusst werden, dass du selbst erarbeitet hast, wolltest du das sagen?
Ja, genau.
Da hast du nochmal zurückgezogen. Doch ich glaube, das dürfen wir uns zugestehen, weil ich bin überzeugt, das ist für mich die einzige Gerechtigkeit, die auf Erden geltet. Das, was ich bereit bin, in mich zu investieren, in meine Gedanken, in meine Gefühle, in meine Beziehungen, in meinen Körper, das wird am Ende mein Ergebnis formen. Und alles andere, deshalb, wenn der eine nie vom Haus geht, wird er wahrscheinlich nie erfahren können, wie es ist, vom Haus zu gehen. Oder wenn er sich nicht bewegt oder wenn nicht in die Beziehung investiert, bleibt es halt so, wie es ist. Und deshalb, das hast du dir verdient. Und das hat nichts mit Ego zu tun oder Selbstlob stinkt, sondern mit einer rein mathematischen Rechnung. Das, was du gibst, erhältst du auch.
Ja, ich weiß. Ich weiß, dass es so ist. Ich weiß es. Aber manches Mal weiß ich nicht, wo da die Zweifel aufkommen, ob ich das verdienen darf. Aber ich bin da auf einem guten Weg und darf das dann auch bewusst mir zugestehen, dass ich das verdienen darf. Ja.
Auf jeden Fall und dass du dir das selbst verdient hast.
Ja,
das ist ja nicht von außen gekommen. Glück ist für mich, wenn Bereitschaft auf Gelegenheit trifft und du hast die Gelegenheiten genommen und du hast klar gewusst, was du willst. Und durch, vielleicht auch durch die Prägung, wie schnell das Leben vorbei sein kann oder wie radikal das Leben einem begegnet und dann kann man den Weg wieder verändern, wie du gesagt hast, oder auch die Einstellung. Und ich glaube, wir dürfen uns das zuschreiben und ich weiß nicht, wie es dir geht, doch ich möchte mit niemand anderen tauschen. Gott bewahre, denke ich mir manchmal. Also ich bin so dankbar für mein eigenes Leben mit allen Höhen und Tiefen, mit allen schmerzhaften Erfahrungen. Doch möchtest du mit jemand anderer Frau tauschen?
Nein. Und ich glaube, das möchte niemand im Großen und Ganzen tauschen. Sie sagen es zwar oft, aber ich möchte auch meinen Körper nicht tauschen. Also nicht nur mich selbst, auch meinen Körper nicht mehr.
Nicht mehr? Gab es mal eine andere Zeit?
Ja, es war wirklich ja, nicht so extrem, aber ich habe ja meine Probleme mit meinen Beinen, das weißt du ja. Aber ich habe jetzt überlegt, wenn eine Fee kommen würde und sagen würde, morgen hast du dünne Beine, die leicht sind, dann würde ich mir denken, nein, will ich nicht.
Ich würde vielleicht noch mal überlegen, bei mir. Vielleicht würde ich mal sagen, lass mich mal fühlen, wie sich das anfühlen würde.
Ja, aber ich habe auch, wie du mir bei einem Channeling gesagt hast, ich muss diesen Schmerz auch fühlen, damit ich hier auf der Erde bleibe.
Sonst würdest du flatternd davon schweben.
Deswegen bin ich auch froh um meine Beine.
Ich komme auch langsam dahin. Es ist spannend, dass du das mit den Beinen ansprichst, weil ich sage immer, ich hätte mir auch, also ich, wenn ich ein Thema habe, dann auch mit meinen Beinen oder dann die Zellulitis oder was auch immer. Jetzt habe ich frisch mal zu meinem Mann gesagt, glaubst du, ich habe Lipödem? Dann lacht er lauter. Also sagt er, du hast einen totalen Knall. Doch ich merke so, ich habe, wenn ich mich an meine Lehrerin erinnere, die war wirklich, also die hatte eher straffe Oberschenkel oder schon eher unten war sie eher breit. Und ich weiß noch, wie ich mir mal dachte, so wenn ich viel channel und auch so werden muss, um die Erdung zu halten, dann weiß ich nicht, ob ich diesen Beruf weitermache. Doch heute verstehe ich es. Ich glaube, wir haben immer den richtigen Körper zusammengesetzt mit den richtigen Konstellationen, weil er uns ja auch hilft. Und wenn wir viel in der geistigen Welt arbeiten, wir müssen wieder zurück, weil es ist extrem anstrengend. Das kann sich auch niemand vorstellen, der das nicht so macht. Und ich glaube, dadurch spüren wir uns, das sind ja unser Stamm. Und so kann ich es dann wirklich annehmen und zuordnen zumindest. Und ich glaube, da würde ich wahrscheinlich auch nicht tauschen, weil das ist eine Illusion. Weil da würden wir wieder das Göttliche anzweifeln, dass Gott sich irgendetwas falsch ausgedacht hätte. Doch Gott ist in sich göttlich. Punkt.
Genau. Und jeder Körper, wie du auch bei einem Podcast mal gesagt hast und wie auch Dahlke sagt, jeder Körper bringt seine eigene Sprache mit. Und deswegen bin ich auch kein Fan von diesen Operationen und hoffe halt wirklich und sage auch zu meinen Kindern ja nicht, aber weil es wirklich, die Operation ist eins, aber ohne psychologische Begleitung ist es etwas anderes. Du veränderst dein Wesen. Und wenn du dann keine Begleitung hast, psychologische, dann musst du mit dem erst zurechtkommen. Meine Meinung. Also da darf jeder für sich selbst die Meinung machen, aber es ist meine Meinung.
Ja, ich glaube, und vor allem, wenn wir da mal damit anfangen, glaube ich, dass das eher so eine Sucht wird oder dass dann irgendwann der Blick darauf geht und das passt auch noch nicht und das auch noch nicht und das könnte ich ja, weil da, wo das Angebot ist und die Gelegenheit, könnte ich ja zugreifen. Doch ich glaube, es führt immer tiefer in die Illusion, weil es dir nicht das geben kann, was es dir verspricht. Das ist unmöglich, weil die Natur nie auf die Idee kommen würde. Die beschneidet sich selbst nicht und die Natur ist für mich die größte Lehrerin und das Leben sowieso und auch der Tod. Doch ich glaube, die Versuchungen werden größer werden, dass die Menschen das tun mit Schnelligkeit, mit Leichtigkeit, glauben sie. Doch sie investieren dann nur in das Äußerliche. Und das Innere, da fehlt dann das Geld womöglich. Oder da fehlt dann die Bereitschaft. Und da ist, wie du sagst, wieder ein Ungleichgewicht.
Ja, da wirkt das Ungleichgewicht. Und ja, wo uns das hinführt, ja, lassen wir uns überraschen.
Lassen wir uns überraschen. Ich glaube, dass wir noch mehr gezwungen werden, unter Anführungszeichen, uns treu zu bleiben, sich nicht in Versuchung bringen zu lassen. Und die eigenen Werte zu kennen. Und egal, ob deine ganzen Freundinnen das machen, zu sagen, mein Gefühl sagt mir was anderes und dem folge ich. Das ist die Kunst. Wenn es alle machen, Ich bin dann sowieso eine, die macht es dann zu Fleiß nicht, weil ich mir denke, nee, wenn alle in diese Richtung gehen, dann halte ich mal in und überprüfe. Doch für ganz viele ist es ganz wichtig zu sagen, ich möchte dazugehören.
Ja, ich bin da ähnlich wie du. Also wenn es alle tun, dann ist es für mich nicht mehr interessant. Und ja, es ist ein Dazugehören generell. Und überhaupt in einem Freundeskreis, wenn man so Freunde beobachtet oder so Menschen beobachtet in einem gewissen Nachbarschaft oder Umkreis, die machen dann immer das Gleiche. Also entweder wenn eine Trennung ist, dann trennen sich danach alle. Oder wenn die dort in den Urlaub fahren, dann fahren die danach alle in den Urlaub. Also keine Eigenständigkeit mehr. Sich selbst nicht mehr treu bleiben. Ja, das stimmt. Schwierig in einer Welt, wenn man das Innere vernachlässigt. Ja.
In einer Zeit, hast du gesagt, wie dieser wahrscheinlich, oder?
Mhm, genau. In einer Zeit wie dieser. Es ist wichtig, den inneren Kompass zu folgen, immer mehr. Und deswegen mache ich ja diesen Job oder diese Berufung, deswegen gehe ich meinen Weg. Wir zwingen es ja niemandem auf, aber wir bleiben uns selbst treu. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig für andere zu erkennen, okay, das kann man ja auch tun. Oder man kann ja auch in eine Partnerschaft investieren. Man kann die Kinder auch selbstständig erziehen, ohne ihnen alles tun zu müssen. Und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, dass man den eigenen Weg geht, damit andere folgen können.
Ja. Ja, und der beginnt vielleicht wirklich beim Körper, dich anzunehmen, wie du bist. Und mir fällt da was ein. Ich hatte mal eine Klientin, die war wunderschön vom Körper, also wirklich Modelmaße und also keinen Streifen, keine Zellulitis, nicht. Und der Mann hat sie betrogen. Und da ist mir wie so die Scheuklappen von den Augen gefallen, wo ich mir dachte, es geht nie um das perfekte Äußerliche. Es ist kein Garant und keine Garantie für nichts. Es geht darum, wie trage ich mich durchs Leben? Wie verkörpere ich? Und wie sehr kann ich mir nahe sein, auch wenn etwas in das Gesellschaftsbild nicht passt?
Ja, es sind dann wieder viele, die sich nur auf den Körper reduzieren, die in alles andere vergessen. Ja. Aber es wird immer jemand Schöneres geben, es wird immer jemand Besseres geben. Das ist so. Und wenn wir uns mit dem arrangieren, also ja. Und wie schon bereits gesagt, der Partner gehört mir nicht.
Nein.
Und wenn ich ihm auch oft die Freiheit lasse, zu entscheiden, bleibst du bei mir aus freien Stücken oder tue ich alles, um ihm zu gefallen? Also das ist auch immer, wo so die Waaglatte so schief hängt.
Doch ich glaube, es geht ja darum, dass ich mir gefalle. Ich muss mit mir durchs Leben gehen. Ich gehe mit mir durch dick und dünn. Ich muss alles alleine schaffen. Ich habe Begleiter, doch ich muss es erleben. Und ich glaube, dieser Blick nach außen kann nur zum Verlust des Blickes nach innen führen. Und da dürfen wir, glaube ich, wieder ansetzen, wie du sagtest, vorher Vorbild sein und sagen, genauso wie du bist, bist du gut. Und natürlich, wie du sagst, ich kann das total nachvollziehen, es gibt immer was Schöneres, immer was Erfolgreicheres, immer noch was Besseres, doch das ist ein Fass ohne Boden und das macht uns krank. Davon bin ich überzeugt, weil ich glaube, wir können uns eh nicht vergleichen. Es gibt ja dich nicht nochmal.
Nein, wir können uns nicht vergleichen. Also das ist ja ein Wunder, dass es unsere Fingerabdrücke nur einmal gibt.
Genau, Gott sei Dank.
Aber wir gleichen schon. Jetzt haben wir, jetzt war ich im Altersheim, dann sind wir mit anderen verglichen worden. Ah, seid ihr von diesem Ortschaft? Und dann habe ich gesagt zu meiner Mutter, oh, wir haben eine Ortschaft gewählt, also... Wahrscheinlich gibt es Menschen, die dir gleichen oder die einem gleichen, aber es gibt nicht die gleichen mit dem gleichen Charakter. Und das davor mit, es gibt jemand Schöneres, ist nicht so gemeint gewesen, dass man immer danach trachten muss, also nicht im Vergleich, sondern es war, dass man für was man sich dann eigentlich fertig macht und kaputt macht, weil das eine Illusion ist.
Total, und die kann nur zum Verlust führen. Mhm. Und dennoch tappen wir immer mal wieder rein, wenn wir zu viel, glaube ich, von anderen sehen. Also ich bin da ganz streng geworden, dass ich mir selten was anschaue. Wenn höre ich mir was an, was mich interessiert, doch auch nicht mal mehr über spirituelle Gurus oder so, sondern mehr wirklich über Psychologie oder Philosophie oder einfach über lebensnahe. Und ich glaube, wenn wir zu viel in diesem, was machen die anderen, was tun die anderen, sind, verlieren wir den Bezug zu uns selbst und dann fangen wir an, den Mangel zu spüren, anstatt der Fülle zu begegnen.
Ich habe mich jetzt auch ausgeklinkt, mehr oder weniger. Also mein Sohn hat mir diese sozialen Netzwerke zusammengetan auf dem Handy und jetzt finde ich sie nicht mehr so leicht. Aha,
das geht auch, die zusammenzutun.
Ja, irgendwie.
Ein schlauer Fuchs.
Und dann schaue ich auch nicht mehr so viel.
Wie geht's dir damit? Geht's dir gut? Oder fehlt es dir?
Ich habe schon etwas anderes gefunden, wo ich jetzt schaue.
Was schaust du jetzt?
Jetzt schaue ich, wer für mich einmal mein Horoskop und das da interessiere ich mich jetzt ein bisschen mehr. Aber ansonsten geht es mir besser. Mhm. Also ich muss ich wirklich sagen, sonst sagen, ach, die tun das und die tun das und ich tue das nicht. Mhm. Ach, jetzt sehe ich nichts mehr, jetzt gehe ich meinen Weg wieder und ich glaube, ich finde meinen Weg so auch wieder besser. Und das Schöne ist ja, dass die Menschen schauen, aber sie dürfen nicht vergessen, dass das Leben außerhalb der Netzwerke stattfindet.
Auf jeden Fall, vor allem das echte Leben, das erlebte Leben, nicht das erdachte Leben.
Und wie bereits, ich hatte es von Gästen, also die haben immer Fotos auf den Statusen und dann hat mir eine andere erzählt, dass die Kinder immer nur weinten während den ganzen Berg gehen und die Fotos waren so schlimm. Ja. Und die eine sagte, na, das war kein Urlaub, das war nur Stress, aber die Fotos waren schön.
Also. Ich finde, dass Fotos voll gut lügen können. Das habe ich schon ganz früh erkannt, weil wenn wir auch mit unseren Kindern in Urlaub waren und dann hast du so die Kinder gesehen, die wollten gar nicht auf das Foto oder die haben sich vorher gestritten und dann auf dem Foto alle so, tschüss jetzt. Und ich glaube, da wird uns auch was gezeigt, was uns wieder verunsichert, weil ich glaube, wir sehen nie in die Räume des anderen und wie du sagtest, das Gewissen muss jeder mit sich vereinbaren und wir dürfen es auch nicht so trüben lassen. Der Schein trübt, also es ist ganz viel Schein auf dieser Welt und auch ganz viel in den spirituellen Szenen und deshalb geht es gar nicht darum, was ein Mensch glaubt, oder, sondern wie er lebt und ich glaube, wie du sagst, wir finden ja dann unseres. Das ist ja auch total okay. Doch meine Oma hat immer gesagt, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und das stimmt. Für mich stimmt das auch. Und dann müssen wir uns damit auch nicht konfrontieren.
Ja, und bei unseren Kindern sagen wir jetzt immer, weil sie wollen den anderen immer anschwärzen, und sagen wir sprechen nur gut übereinander. Also innerhalb gelingt nicht immer. Aber so das Betzen mag ich überhaupt nicht. Und ja, also da gibt es ja auch den Spruch, ist es wichtig, wenn du mir etwas erzählen willst oder ist es für den anderen gut? Mhm. Und meistens tut man ja nur so tratschen. Ich sage auch, manchmal tratsche ich auch gerne. Ich bin ja auch nur ein Mensch.
Auf jeden Fall.
Aber im Großen und Ganzen sehe ich immer mehr als der Mensch zu sehen, den anderen zu sehen, geben will.
Ja.
Also, und deswegen sehe ich auch die Verletzung meistens. Und das macht einen auch mitfühlend, aber nicht wertend. Mhm. Also ich werte nicht, generell nicht.
Oder auch das Bedürfnis,
ja,
was
das Bedürfnis,
wir erkennen.
Ja.
Was möchte er damit wirklich erreichen? Und ich glaube eben, das Bewerten, also deshalb als Kind dachte ich mir, wie schön es wäre, wenn es eine Welt geben würde, wo ich nicht verurteilt werden würde. Und ich glaube, danach zu leben, ist einfach auch eine schöne Motivation und total heilend für diese Erde, weil wir haben eh kein Recht dazu.
Wir haben kein Recht, über andere zu urteilen.
Nein. Das und auch nicht über uns selbst. Da sind wir auch Meister.
Ja, und uns selbst sind wir immer die strengsten Kritiker.
Ja.
Ja, das stimmt. Aber ich bin für mich dabei beim Lernen, also ich mag mich immer mehr, immer ein bisschen
schön.
Mehr.
Ja, du bist ja auch auf dem Weg, du bist ja fleißig, du machst ja viel, du bildest dich immer wieder weiter, du bist ja auch gewillt, dass du sagst, ich möchte mein Bewusstsein entwickeln und ich möchte in mir ankommen oder beziehungsweise ich möchte mich wirklich lieben mit allen Zellen, die ich besitze oder die ich habe.
Ja, genau, ich habe viele Ausbildungen gemacht, viele bei dir, also eigentlich fast alle bei dir, ja. Aber sie haben mich unterstützt und auf meinen Weg gebracht.
Ja, deshalb bist du auch die du immer warst. Doch du hast dich daran wieder erinnert. Und lebst ein Leben, wo du sagst, ja, ich bin glücklich und ich mag mich immer mehr und das ist doch schön.
Ja, ich denke oder ich bin überzeugt, dass es das Schönste überhaupt ist, wenn man mit sich im Reinen ist.
Ja, und gerne mit sich ist, oder? Mhm.
Also bin ich sehr gerne mit mir, ich bin ja viel allein.
Die Kinder werden auch größer jetzt,
ja,
oder?
Ja, ja, die sind größer und die brauchen mich auch nicht mehr so viel. Ja. Glücklicherweise, es geht ihnen gut. Ich denke, das ist ja auch das Schöne, dass man ihnen beim Erwachsenwerden zuschauen kann und nicht die alte Zeit vermisst. Nein, und da waren sie noch süß. Waren sie ja süß, wenn man Fotos anschaut. Aber ich denke mir jetzt, diese Pubertät oder dieses Erwachsenwerden, wo die Jungs interessant sind, wo die Mädchen interessant sind, das ist ja auch eine schöne Zeit.
Total, und ich glaube, die können wir auch so nehmen, weil wir nichts bedauern. Wir wissen ja, was wir hatten. Mhm, wir waren ja dabei, bei jedem Zahn und bei jedem Fieber und alles hat seine Zeit. Also ich kann die auch wunderbar groß werden lassen. Manchmal denke ich mir schon, oh, wenn dann der Kleinste auszieht, da werde ich vielleicht schon noch mal ein bisschen knabbern dürfen. Doch dann denke ich mir wieder, ach, wenn ich mich mit mir beschäftige und weiß, was ich mit mir machen kann, dann ist das auch ja wieder einfacher.
Ihnen Flügel geben und dann hoffen, oder man hat ja das Beste getan, dass sie gerne wieder zurückkommen.
Genau.
Und nicht verlangen, dass sie zurückkommen. Genau. Also ich glaube, das ist auch wichtig. Und das hat meine Mutter nie getan. Also da gehen wir alle gerne zurück. Und ich muss auch sagen, wir haben eine recht gute Familienverhältnis. Also bei mir zu Hause, aber auch bei meiner Schwiegerfamilie. Also sehr interessant.
Schön.
Sehr schön eigentlich. Ja.
Ja. Ja, und auch sie nicht zu benutzen für irgendetwas. Denn im Grunde genommen gehören sie ja auch uns nicht, wie der Partner uns auch nicht gehört.
Nein. Und sie sind auch nicht für unser Glück verantwortlich.
Nein, wir müssen glücklich sein, damit sie glücklich werden dürfen.
Ja, genau. Ja. Das heißt, dieser Satz hat mich immer, diesen Satz hast du gesagt, ein Kind erlaubt sich nie glücklicher zu sein als ihre Eltern. Und das hat mich auch, muss ich sagen, geprägt, an meinem Glück zu arbeiten.
Ja.
Ja.
Schön, oder? Wenn wir dürfen glücklich sein.
Ja. Dann erlauben wir es anderen auch.
Ja, und dann sind wir weder neidisch noch sonst was und lassen uns inspirieren und sagen, wow, ich freue mich so mit euch mit. Deshalb, ich finde, ihr macht das wirklich wunderbar und ich spüre einfach so viel Stabilität und auch so viel Reife und so viel Willen, füreinander da zu sein und immer wieder zu optimieren. Und das ist schon ein Geschenk für eure Kinder sowieso und auch die Nachkommen und die Menschen, die bei euch dann auch Urlaub machen dürfen.
Ja, die profitieren sehr. Ja. Die kommen immer gerne wieder.
Ja, schön. Liebe Maria, was wünschst du dir noch vom Leben oder was sind so deine Ziele in nächster Zeit?
Also Wünsche sind eigentlich nicht da, weil mir geht es ja eigentlich schon gut, sehr gut. Ziele, dass mein Channeling gut läuft, also das auch, und die Ferienwohnungen, dass das auf unserem Hof gut läuft, dass wir gesund bleiben dürfen, also das ist das Wichtigste.
Ja.
Und ja, eigentlich ich glaube, Schritt für Schritt gehe ich diesem Weg zu, soweit ich zugehen kann, und alles andere schickt uns der liebe Gott, und da dürfen wir dann selbst schauen, wie wir damit umgehen. Also immer wieder die Herausforderung, die uns gegeben wird, anzunehmen. Mhm. Ja, das aber. Ich ansonsten so Wünsche, kann ich nicht sagen, habe ich eigentlich nicht. Ich bin eigentlich nicht wunschlos glücklich, das kann ich noch nicht sagen, aber ich habe momentan alles, was
du für dein Glück benötigst.
Ja, genau, du sagst es. Genau.
Und sonst holst du es dir ins Leben.
Ja.
Ja.
Das stimmt, sonst hole ich es mir.
Ja. Schön. Ich habe ja immer zwei Fragen am Ende. Das heißt, wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hat deine Geschichte bis heute? Und welchen Titel gibst du den Seiten, die noch geschrieben werden?
Ja, ich durfte ja schon den letzten Podcast anhören und wusste, dass diese Fragen kommen.
Du hattest Zeit, dich vorzubereiten.
Ja, ich hatte Zeit, aber ich muss sagen, es war nicht einfach. Ich war auch sofort, bei mir kam immer das Vertrauen. Also ich hatte immer eigentlich ein großes Vertrauen ins Leben, weil eigentlich die Dinge oftmals eigentlich immer so gekommen sind, meistens besser, als ich sie mir erwartet habe. Weil ich sage oft Danke, dass mir das nicht erfüllt wurde.
Schön. Also das heißt, du gibst dem Leben recht.
Ja. Also ich kann wirklich meinen Buchtitel sagen, Vertrauen aufs Leben oder ins Leben. Und die weiteren Buchtitel würde ich noch sagen, im Vertrauen auf Gott gehe ich weiter.
Oh, schön. Also das heißt, Vertrauen ins Leben oder Vertraue dem Leben, würdest du es personalisieren oder würdest du es verallgemeinern? Kannst auch gern das nochmal in die Kamera sprechen, vielleicht für alle unsere Zuhörer.
Also mein Buchtitel wäre im Vertrauen ins Leben. Ja, ins Leben, genau. Und die weiteren Kapitel wären eben mit dem Vertrauen auf Gott den Weg weitergehen.
Ja. Ach, schön.
Ja.
Schön. Steckt ganz viel Weisheit drin und auch ganz viel Mut. Also mögen sich diese Titel immer wieder bewähren und mögen sie dir einfach diese Richtung weiter zeigen. Du bist eh so gut geführt.
Ja, wir sind alle geführt.
Ja. Liebe Maria, gibt es noch etwas, was du noch teilen möchtest, was noch wichtig ist, in diesem Podcast noch zu erwähnen? Dann ist das noch dein Raum.
Ich möchte erwähnen, dass das Leben immer schöne Geschenke bereithält. Dass das Leben auch, wenn es oft nicht als Geschenk deklariert ist, dennoch im Nachhinein sich als Geschenk erkennen wert zeigen kann. Ich hatte einmal der Obsthändler ist gekommen und der sagte, letztes Wochenende haben sie ihm 4 Batschen ins Auto gestochen. Und mir kam der Impuls zu sagen, wer weiß, wofür das es gut ist. Und das hat seine Meinung verändert. Und generell, man weiß nie, für was etwas gut sein wird. Und das hilft mir immer ungemein und das schenkt einem auch wieder Hoffnung und Zuversicht ins Leben.
Ja. Und ich glaube, es ist immer für was gut, weil es keine Zufälle gibt.
Ja, immer.
Schön, dass du das ausgesprochen hast.
Wissen für was.
Da sind wir schon wieder beim Interpretieren und vom Kopf. Und da sind wir wieder weg vom Vertrauen, denn wenn ich vertraue, muss ich es auch nicht erklärt bekommen. Genau. Ich weiß, dass es für etwas gut ist.
Ja.
Schön. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du Gästin live hier im Podcast, wenn das Leben spricht und wir beginnen zuzuhören, warst und dass du uns mit deiner Geschichte bereichert hast.
Ja, danke dir, liebe Miriam. Es war wunderschön, einfach nur mal so zu reden, vom Leben zu erzählen, vom Ganzen, von den Erfahrungen. Und vielleicht hat ja jemand, bringt es ja jemandem etwas, einen Nutzen, wenn er davon etwas hört. Für sich selbst.
Davon bin ich überzeugt, weil über das Leben der anderen erkennen wir unser eigenes und viele haben sich wahrscheinlich wiedererkannt und du hast ja ganz viele Mehrwerte hineingelegt. Also nehmt euch das, was ihr benötigt oder das, was ihr mitnehmen möchtet und wir freuen uns, wenn ihr den Podcast teilt oder wenn ihr uns ein Like hier lässt und vielleicht bist auch du die Nächste oder der Nächste, der hier live sitzen möchte oder sie mir anonym schreiben will. Wir freuen uns, weil wir dürfen aufhören, über Menschen zu sprechen, sondern mit Menschen zu reden. Ganz viel Erfolg, ganz viel Freude auf deinem Wege und mit deinen Fähigkeiten, deinen Kindern und alles, was das Leben dir so durch die Türe in dein Leben weht.
Danke, das wünsche ich dir auch von ganzem Herzen.
Danke, Maria. Alles Liebe.
Danke, ebenso.